Herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung der Produktion Die Marquise von O. und am Deutschen Theater Berlin. Die Marquise von O. und, nach einer Novelle von Heinrich von Kleist, ist ein Dokumentartheaterprojekt der ungarischen Regisseurin Ildikó Gaspár, die damit ihre erste Arbeit am Deutschen Theater realisiert. Die Theaterinszenierung hatte am 24. Oktober 2025 am Deutschen Theater Premiere. Die Aufführung dauert knapp 2 Stunden, es gibt keine Pause. Inszenierung: Ildikó Gaspár. Bühne und Kostüm: Lili Ijak. Musik: Flora Lili Matisse. Video: András Juhas. Licht: Cornelia Gloth. Choreografie: Barnabás Horkai. Dramaturgie: Jasmin Magames. Es spielen und musizieren: Almut Zilcher, Mathilda Svitala, Maren Eggert, Alexander Kuon, Florian Köhler, Jörg Pose und Lenz Moretti. Zum Stück. In ihrer Textfassung verwebt Ildikó Gaspár die Novelle Die Marquise von O, die Kleist 1808 nach einer wahren Begebenheit geschrieben hat, mit weiteren Textdokumenten über 3 wahre Begebenheiten aus der Gegenwart, dem Text Prozess Pellicot von Servan Deckle und Milo Rau, dem Dokumentarroman Lauge von Vera Mereux, sowie Zeitungsartikeln und archivierten Fernsehberichten des italienischen Rundfunks. Die Dramaturgin Jasmin Magames schreibt über das Stück: Über die Novelle von Kleist legen sich die realen Zeugnisse, bis die Grenzen zwischen Fiktion und Dokument verschwimmen. Franca Viola wurde 1966 in Italien von ihrem kriminellen Ex-Verlobten entführt und vergewaltigt, um sie durch das juristische Mittel der Wiederherstellungsehe dazu zu zwingen, doch eine Ehe mit ihm zu schließen. Erika Renner wurde 2013 von ihrem Ex-Freund in ihrer eigenen Wohnung attackiert, betäubt und anschließend mit Lauge verstümmelt. Und schließlich Giselle Pellicot, die Frau, die nach 50 Jahren Ehe von Ermittlern erfährt, dass ihr Ehemann sie über fast 10 Jahre regelmäßig betäubt, vergewaltigt und in diesem Zustand dutzenden anderen Männern im Internet zur Vergewaltigung angeboten hatte. Handlung: Das Stück besteht aus einer Abfolge von 36 Kurzszenen, die sich in ein Intro, 5 Blöcke und eine Schlussszene unterteilen lassen. Die Szenen gehen nahtlos ineinander über, doch jeder Block wird mit einer Musiknummer abgeschlossen. Im Intro wird das Märchen von Schneewittchen erzählt. Im 1., 2. und 5. Block werden Szenen aus der Marquise von O und Zeugnisse aus dem Text Prozess Pellicot ineinander verschränkt. Diese beiden Stoffe bilden den roten Faden der gesamten Erzählfolge. Der 3. Block inszeniert den Fall von Franca Viola. Der 4. Block nimmt das Schicksal von Erika Renner in den Fokus. Eine Schlussszene beschäftigt sich mit der Rezeptionsgeschichte der Novelle von Heinrich von Kleist seit 1808. Ich fasse die Handlung der Marquise von O. kurz zusammen. In Kleists Novelle wird die verwitwete Marquise Giulietta während eines Krieges von dem russischen Grafen F. vor Soldaten gerettet, aber im Zustand der Ohnmacht von ihm vergewaltigt. Daraufhin schwanger und nicht wissend, wie es dazu gekommen ist, wird sie von ihren ungläubigen Eltern verstoßen. Als sie eine Zeitungsanzeige aufgibt, um den Vater ihres Kindes zu finden, entpuppt sich der Graf als Täter. Schließlich willigt sie in eine Heirat mit ihm ein. Inszenierung: Ildikó Gaspár lässt die Textbausteine in einer Bühnenhandlung aufleben, die eine Vielzahl von technischen und audiovisuellen Mitteln aufwendet. Die Inszenierung begreift die Bühnenfläche als Arbeitsfläche. Herzstück ist dabei eine drehbare Bühne, auf der die 7 Darstellerinnen und Darsteller wechselweise Bühnenelemente arrangieren, agieren und auch musizieren. Nahezu die gesamte Bühnenhandlung wird mit Live-Musik und zugespielter, vorproduzierter Musik unterlegt. Es gibt 4 Songs. Die Kurzszenen haben erzählenden Charakter, die Spielenden wechseln beim Sprechen blitzschnell die Identitäten, alle verkörpern eine Vielzahl von Personen. Das wirkt so, als wären auch die Sprechstimmen wie bei einem Musikstück oder Chor komponiert. Der Zuschauende erkennt auch äußerlich keine Figuren, stattdessen stecken sowohl männliche als auch weibliche Darstellerinnen und Darsteller in Damenkostümen gleichen Stils mit stereotyper schwarzer Perücke, als würden alle ein und dieselbe Frauenfigur verkörpern. Ich beschreibe zunächst die Grundausstattung und gehe später auf zentrale Details in der Gestaltung einzelner Szenen ein. Saal und Bühne. Das Deutsche Theater wurde 1850 erbaut und ist das heute älteste Theater Berlins. Das Haus beherbergt hinter seiner eleganten klassizistischen Fassade 3 Bühnen. Die DT-Bühne mit ca. 600 Plätzen, die Kammer mit ca. 230 Plätzen und die kleine Box mit unter 100 Plätzen. Die historische Hauptbühne präsentiert sich als Rangtheater im schlicht klassischen Stil. Ein hufeisenförmiger Zuschauerraum mit 2 Rängen richtet den Blick auf das stuckverzierte Portal der Guckgastenbühne. Seitliche Balkonlogen rahmen die Öffnung ein. Davor schließt eine schmale Vorbühne an, die kurz vor der ersten Sitzreihe endet. Portalrahmen, Rangbalustraden und die hochgewölbte Saaldecke schimmern in matten, hellen Tönen. Kleine Lampen entlang der Ränge und ein prächtiger Kristallkronleuchter erhellen den Raum. Klappsessel und Wände in opulentem Rot setzen einen wirkungsvollen Kontrast zur dezenten Grundfarbe. Die Sicht auf die Bühne wird von einem Samtvorhang in gleichem leuchtenden Rotton verschlossen. Hinter dem variablen, bis zu 8 Meter hohen Portal erhebt sich die 16 Meter hohe Hinterbühne. Der 19,5 Meter breite und 26 Meter tiefe Raum spiegelt in Form und Größe das Hufeisen des Saales wider. Im Bühnenboden befindet sich eine Drehbühne, so groß wie das Zuschauerparkett, mit 17,40 Metern Durchmesser. Sie wird seitlich teilweise von Portalen verdeckt und reicht vorne zwischen den Portaltürmen bis nah an die Vorbühne heran. Dahinter schließt eine 42 Meter breite, gerundete Wand den Bühnenraum ab. Bühnenbild. Das Bühnenbild der Markise von O und kreiert einen kreisrunden Spielraum, der die runde Fläche der Drehbühne als zentrales Gestaltungselement benutzt. Der Boden der Drehbühne besteht aus schwarz gestrichenen Dielen. Zur Vorbühne hin markieren metallgesäumte Rillen den kurvenförmigen Übergang zum restlichen Bühnenboden, auch die vorne mittig in die Drehbühne eingelassene rechteckige Bühnenversenkung ist so erkennbar. Diese Sichtbarkeiten prägen die nüchterne Arbeitsatmosphäre der Inszenierung. Auf der Scheibe stehen 2 unterschiedlich breite, entsprechend der Rundung der Drehbühne gebogene Wände, die mit der Scheibe im Kreis bewegt werden können. So schließt und öffnet sich der Raum verschieden weit und es entstehen immer neue Durchblicke und Teilräume. Diese Kreisform unterstützend schließt ein Rundprospekt den Raum hinten ab. Er bildet den Hintergrund, während die mobilen Wände nach vorne gedreht werden. Wenn sich Wände und Rundhorizont zu einem runden Innenraum formen, wird dieser von 4 hohen Scheinwerfern auf der rechten Seite vor dem Rundprospekt von innen erhellt. Auch zum Zuschauerraum hin wird die Kreisform zusätzlich betont. Der durch das Hauptportal sichtbare Bühnenausschnitt ist auf beiden Seiten künstlich durch zusätzliche schwarze Wände verkleinert. Diese Wände haben ebenfalls eine gebogene Form, entsprechend der Form der Drehbühne. Durch dieses doppelte Portal wird ein zusätzlicher Rahmen geschaffen, der den sichtbaren Bühnenausschnitt verkleinert und die Perspektive auf den rotierenden Kern des runden Spielraumes konzentriert. Je nach Position der Drehscheibe wird ein anderer Bildeindruck erzeugt. Es entstehen halb- und ganz geschlossene Spielorte, die eine intime Atmosphäre erzeugen, wie ein aufgebrochener Schutzraum, in den sich ein heimlicher, fast voyeuristischer Einblick auftut. Ich beschreibe zunächst die offene Grundposition zu Beginn des Stückes und dann die wiederkehrende geschlossene Position. Die geöffnete Grundposition zu Beginn. Die Wände auf der Drehbühne bilden in zwei Teilstücken eine 8 Meter hohe Rückwand hinten auf der Drehbühne. Das breite Wandteil rechts fasst circa ein Drittel der Spielfläche ein, das schmale links einen circa 2 Meter breiten Teil. Beide Wände sind weiß wie der Rundhorizont dahinter. Linksseitig werden die Teilstücke von einer ca. 2 Meter breiten Lücke unterbrochen. Sie wird durch Leuchtkanten an den Wandrändern akzentuiert. In das breite Wandstück ist mittig, an gleicher Position wie im Rundhorizont dahinter, ein überhohes, schmales Flügeltor in den Maßen 7,5 Meter mal 2 Meter eingelassen. Werden beide Tore geöffnet, entsteht ein Durchgang zur Hinterbühne. In die linke Seite der breiten Wand ist zusätzlich eine kleinere Tür, 2,50 Meter hoch mal 2 Meter breit, integriert, die auch ihr Pendant hinten im Rundhorizont findet. Rechter Hand stehen Instrumente mit ihren Verstärkerboxen für die Live-Bühnenmusik auf der Drehbühne. Zwei E-Gitarren, ein E-Bass, ein Keyboard, außerdem eine Trompete. Davor stehen drei Handmikrofone auf Stativen für den Live-Gesang. Im Bühnenbereich befinden sich in veränderlichen Konstellationen 8 funktionale Stahlrohrstühle mit schwarzer Sitzfläche und minimalistischer Rückenlehne. Zu Beginn stehen sie im vorderen Bühnenbereich aufgereiht, wie bei einer Podiumsdiskussion, auf der linken Seite 5, auf der rechten 3. 8 Scheinwerfer auf Stativen und ein Kamerastativ stehen im Hintergrund, kreisrund um das Bühnenzentrum positioniert. In der Mitte steht das zentrale Bühnenelement der Inszenierung, ein multifunktionales Podest. Das rollbare Gestell besteht aus Stahlrohr und hat circa 1 Meter hohe Beine, die eine Platte so groß wie ein schmales Bett, circa 1,10 m x 1,80 m, tragen. Später wird das Podest auch als Bett bespielt. In der Intro-Szene zur Schneewittchenerzählung befindet sich auf dem Podest eine ebenso große gläserne Vitrine, die 1,5 Meter hoch ist. Sie ist nach oben sowie zu einer Längsseite hin offen und damit begehbar. An der breiten Glaskante hinten oben ist eine Leuchtstoffröhre angebracht. Geschlossene Grundposition. Wenn sich die Drehbühne in Bewegung setzt und die Rückwände nach vorne gefahren werden, ist der Bühnenraum kreisrund geschlossen. In der verkleinerten Portalöffnung zeigen dann die Hinterseiten der Rückwände zum Publikum. Sie sind in grellem Grün gestrichen. Steht die breite Wand vorne, füllt sie die Bühnenöffnung vollständig aus. Die große Flügeltür steht dann im Mittelpunkt. Die Vorbühne ist über schmale, unbeleuchtete Gassen zwischen den Portalen für die Darstellerinnen und Darsteller zugänglich. Außerdem können diese auf einem schmalen Absatz vor den Wänden stehen und nach vorne gedreht werden wie Figuren auf einer Spieluhr. Steht die schmale Wand vorne, lässt die Lücke einen Blick auf das Bühnengeschehen im Inneren des Spielraumes zu. Durch diesen Perspektivwechsel entsteht der Eindruck eines heimlichen Blicks wie durch ein Schlüsselloch in einen privaten Raum. Lichteffekte und Projektionen. Entlang der Rückwände stehen 8 schmale, hochformatige Videomonitore. Links 2, rechts 6. Vom Bühnenboden aus ragen sie etwa 2,5 Meter in die Höhe und wirken mit ihrer Breite von rund 50 Zentimetern wie Standspiegel. Bei einem mittig platzierten Monitor fehlt im oberen Bereich ein quadratisches Element. Dahinter wird die stützende Stahlkonstruktion sichtbar. Das herausgelöste Quadrat lehnt rechts daneben an der Rückwand. Die Monitore erzeugen Lichteffekte oder übertragen Videos. Auf Wänden und Monitoren verschränken sich später Bilder von Live-Kameras mit vorproduziertem Videomaterial. Insgesamt wird das Bühnengeschehen von 3 Kameras, die die Darstellerinnen und Darsteller offen sichtbar als Teil der Bühnenhandlung bedienen, live mitgefilmt. Musik. Die vorproduzierte Musik der Komponistin Flora Lilly Matisse wird aus dem Off eingespielt und ist mit der live gespielten Musik arrangiert. Die Kostüme. Alle Darstellerinnen und Darsteller tragen ein im Stil ähnliches Outfit. Ein Damenkostüm, dazu schwarzes Schuhwerk. Als Accessoire haben alle schwarze Sonnenbrillen. Das ganze Ensemble trägt an Mittel- und Ringfingern beider Hände glänzende silberne Ringe, an denen verschieden große dunkle Ziersteine glänzen. Alle Darstellerinnen und Darsteller tragen eine mittellange schwarze Perücke mit gescheiteltem, fransigen Pony. Geht es um den Fall von Erika Renner, tauschen alle Spielenden die Perücke gegen eine hellblonde Langhaarperücke. Diese fällt in weichen Locken und gibt am Scheitel einen breiten, dunklen Ansatz preis. Eine auffällige Ausnahme bildet das Interview mit Dominique Pellicot, dem Ehemann von Gisèle Pellicot. Jörg Pose nimmt hier die Perücke ganz ab und ist eindeutig als Mann erkennbar. Eine Ritterrüstung fungiert als wiederkehrendes Kostüm. Schneewittchens Prinz trägt Harnisch und Helm, wenn er sie wach küsst. Später übernehmen auch Graf F. und Erika Renners Ex-Freund und Täter diese Ausstattung. Ich stelle Ihnen jetzt das Ensemble vor. Maren Eggert. Maren Eggert ist Anfang 50, 1,78 Meter groß, schlank und hat große grüne Augen. Ihr Gesicht ist oval geformt mit hohen Wangenknochen und einer markanten Nase. In Die Marquise von O. und trägt sie ein enges schwarzes Minikleid mit Spaghetti-Trägern. Darüber fällt ein ebenso langes, gerade geschnittenes, schlichtes Sakko. An den Beinen hat sie schwarze Perlongstrumpfhosen, ihre Füße stecken in eleganten schwarzen Pumps. Sie spricht mit kraftvoller Stimme, vor allem die Texte der Marquise, die sie persönlich meinen, sowie Erika Renner. Mit ihrer Altstimme singt sie das Lied »Eine gute Frau verzeiht alles«. Sie spielt Keyboard und lässt zum Schneewittchenmärchen die Spieluhr spielen. Alexander Kuhn. Alexander Kuhn ist Mitte 40, 1,80 Meter groß, schlank und hat braune, mandelförmige Augen. Eine hohe Stirn und ein markantes Kinn prägen sein ovales Gesicht. In Die Marquise von O. und trägt er eine weite, dunkelgrüne Rockblazer-Kombination mit Schlitz vorne und partierten Seitentaschen. Darunter verschwinden seine strumpflosen Beine in hohen, glänzenden Lederstiefeln mit flachen Absätzen. Aus dem Revers schaut ein helles Shirt mit U-Boot-Ausschnitt hervor. Er hat eine weiche, klare Sprechstimme, er ist vor allem der Graf F. sowie Christian Behne, der Arzt und Erika Renners Täter. Mathilda Svitala. Mitte 20, hat eine Körpergröße von 1,74, ist schlank und hat blaugraue Augen. Ihr ovales Gesicht zeigt geschwungene Lippen und eine kleine Nase. In die Marquise von O. und trägt sie ein schwarzes Minikleid mit V-Ausschnitt, darüber ein tailliertes Jackett mit zwei Knopfleisten und pattierten Seitentaschen. Ihre unbekleideten Beine münden in halbhohe schwarze Socken, deren Bünde ein weißer Nike-Schriftzug ziert. Dazu trägt sie weiße Pumps mit Pfennigabsätzen. Sie hat eine helle, sanfte Stimme und singt in der Stimmlage Sopran den italienischen Song Verde. Sie tanzt im Erika Renner-Teil eine Choreografie in der Vitrine zum Lied »Eine gute Frau verzeiht alles«. Sie übernimmt Texte als Stimme von Franca Viola und als Tochter von Erika Renner. Almut Zilcher. Almut Zilcher ist Anfang 70, 1,74 Meter groß und schlank. Hohe Wangenknochen prägen ihr ovales Gesicht mit braunen Augen. In die Marquise von O. und trägt sie ein giftgrünes Kostüm mit Schlitz vorne, in gerade fallendem Rock und dazu ein tailliertes Sakko mit pattierten Seitentaschen. Ihre unbekleideten Beine stecken in hohen, glänzenden, schwarzen Lederstiefeln mit halbhohen Absätzen. Darunter trägt sie ein schwarzes Top mit Rundhalsausschnitt. Sie hat eine tiefe und etwas raue Sprechstimme. In der Introszene erzählt sie das Schneewittchen-Märchen. Im Verlauf spricht sie alle Texte, die Giselle Pellicot persönlich betreffen, außerdem die der Mutter der Marquise und in der Schlussszene die ältere Franca Viola. Jörg Pose, Mitte 60, hat blaue Augen. Er ist von hagerer Statur und 1,77 groß. Seine Gesichtszüge zeichnen sich durch große Augen aus. Ein Dreitagebart rahmt seinen schmalen, breiten Mund ein und überzieht die runde Kinnpartie. Als Darsteller in Die Marquise von O. und trägt er ein oversized anmutendes, langgeschnittenes Sakko mit schlichten Schlitztaschen in Moosgrün. Darunter ein seitlich geschlitztes, mittellanges Kleid ohne Ärmel und mit Rundhalsausschnitt in gleicher Farbe. Er trägt keine Strumpfhose, seine nackten Füße stecken in schwarzen Clogs aus Kunstleder. Seine Sprechstimme ist mittellagig und etwas rau. Er spricht Dominique Pellicot im Interview und Texte, die den Vater der Marquise betreffen. Florian Köhler, der Anfang 40-Jährige, ist schlank und hat eine Körpergröße von 1,80. Seine blauen Augen liegen eng beieinander, ein Dreitagebart säumt seine vollen Lippen und bedeckt sein rundes Gesicht. Er spielt zwei E-Gitarren und den E-Bass. In die Marquise von O. und trägt er ein grasgrünes, mittellanges Kostüm aus gerade geschnittenem Rock und tailliertem Sakko mit pattierten Seitentaschen. Ein behaarter Oberkörper und nackte Beine schauen darunter hervor. An den Füßen trägt er Lackpumps mit breitem Absatz, dazu eine schwarze Handtasche. Beim Sprechen klingt seine Stimme etwas rau. Er übernimmt Textpassagen als Forstmeister, dem Bruder der Marquise, als Kommissar im Prozess Pellicot und als Vater Bernardo Viola. Den Song »The Banks of the Ohio« rührt er mit Rockstimme. Lenz Moretti, Mitte 20, ist 1,77 Meter groß und hat einen sportlichen Körper. Er hat helle, blaugraue Augen. Eine breite Nase und ein geschwungener Mund lassen sein Gesicht an ein klassisch-griechisches Konterfei erinnern. In die Marquise von O. und trägt er ein weites schwarzes Sakko mit pattierten Seitentaschen. Es fällt bis knapp unter der Hüfte über einen knöchellangen durchscheinenden Rock aus schwarzer Gaze mit seitlichem Schlitz. Darunter zeigen sich unbekleidete Beine, seine Füße zieren spitz zulaufende schwarze High Heels aus Lackleder. Seine Stimme klingt jugendlich hell. Zu hören ist er vor allem als Reporterstimme im Fall Franca Viola und als ihr Ehemann Giuseppe Ruisi. Lenz Moretti spielt Trompete. Zentrale Bildeindrücke der Inszenierung. Schneewittchen. Bevor das eigentliche Stück beginnt, bereiten die Darstellerinnen und Darsteller die Bühne vor. Sie säubern mit zwei großen grünen Industriestaubsaugern den Boden, stimmen die Gitarren, schieben die Vitrine ins Zentrum, testen die technischen Geräte und stellen die Stühle in Position. Die Schritte der Darstellenden hallen auf dem harten Holz und geben so ihre Positionen preis. Schließlich stehen die 8 Stühle vorne leicht diagonal zur Bühnenmitte hin ausgerichtet und geben den Blick auf die Vitrine im Zentrum frei. Darin liegt eine lebensgroße Frauenpuppe mit langem, blondem Haar. Jeweils 3 Frauengestalten auf jeder Seite platzieren sich auf den Stühlen, bevor die Bühne in rotes Licht getaucht wird. Almut Zilcher zieht ihre Lippen nach und schnalzt startklar. Der Abend beginnt. Zur Schneewittchen-Erzählung erscheint die Frauenpuppe in der Vitrine in Großaufnahme auf der Rückwand. Eine Kamera, die direkt über der Vitrine hängt, zeigt die Details aus der Vogelperspektive. Die Puppe befindet sich unbekleidet unter einer leuchtend roten, mit Stickereien verzierten Decke auf einer schwarzen Matratze. Über der Matratze liegt ein goldgesäumter schwarzer Samt gebreitet. Wie im Text erläutert wird, handelt es sich um ein anatomisches Modell mit herausnehmbaren Organen. Sie wird als Venuspuppe bezeichnet. Um sie herum in rotem Raumlicht glimmen die 8 Videomonitore matt wie Spiegel. Erster Block: Marquise und Pellico. In den Szenen der Marquise-Novelle liegt die geöffnete Bühne in blaugrünem Licht. Die Monitore glimmen bläulich und vervielfältigen sich als Projektionen auf den Wänden dahinter. Der Überfall auf die Zitadelle entsteht durch das Drehen der Wände in Verbindung mit Soundeffekten. Mit dem Schließen der Bühnenöffnung erscheinen Live-Bilder aus dem Innenraum auf der grünen Fläche vorne, sodass der Eindruck entsteht, man blicke in das Innere der Zitadelle. Wenn die Vergewaltigung der Marquise geschieht, erscheint statt einer Bühnenhandlung vorne ein projizierter Schriftzug, ein stummes Zitat aus der Novelle Gedankenstrich. Der Text Prozess Pellico erscheint als Nachrichtenreportage mit Großporträts der Interviewpartnerinnen und Partner, die sich im Bühneninnenraum in unmittelbarer Nähe gegenüberstehen. Die Drehbühne rotiert dabei schnell, als würde aus einem geschlossenen Studio berichtet. Das Podest stellt hier ein Bett mit schwarzer Matratze dar, der als Ort des Sexualverbrechens bespielt wird. Auch hier liegt die Venuspuppe unter der Decke. Jemand steckt den Kopf darunter. Besonders wirkungsvoll reagieren die Monitore auf akustische Signale. Grelle Lichtsäulen und Streifen imitieren den Rhythmus von Geräuschen und Musik wie Feuerwerkskörper, insbesondere beim Einsatz des E-Basses im ersten Song »The Banks of the Ohio«. Zweiter Block: Marquise und Pellico. In der Szene, in der die Marquise einen Arzt aufsucht und dieser ihre Schwangerschaft diagnostiziert, liegt die Venuspuppe auf dem Podest wie auf einer Untersuchungsliege. Ihr wird ein Fötus aus Kunststoff entnommen. Das Schließen der Flügeltür nach dem Herausfahren des Podestes macht ein dumpfes, lautes Geräusch. Wenn Giselle Pellico von ihrer Sorge spricht, an Alzheimer zu leiden, erscheinen auf Wänden und Monitoren flimmernde, körnige Bilder, das sogenannte Snow-Testbild, das früher im Fernsehen nach Sendeschluss gezeigt wurde. Der Block endet mit dem Song Verde. Im Zentrum der Bühne tanzt die Markise. Dritter Block, Franca Viola. Im dritten Block erzeugt die Medienflut über den Fall Franca Viola auf den drehenden Wänden den Eindruck einer Reportage, in die Live-Interviews eingewoben sind. Die 8 Stühle stehen kreisförmig in der Bühnenmitte angeordnet und erinnern an das Setting einer Fernseh-Talkshow. Ein projizierter Schriftzug leitet den Block ein. Die Scham muss die Seiten wechseln. Durch eine farbliche Anpassung an die weißen und grünen Wände fügen sich alle Dokumente zu einem homogenen Bildraum zusammen. In dieser Collage erwachen die historischen Dokumente gleichsam zu neuem Leben, etwa wenn sie mit Großaufnahmen nachgespielter Interviews auf der Bühne kombiniert werden. Die Mitspielenden lenken den Kamerablick bei den Sprechenden auf Details wie Hände oder Gesichtspartien oder fokussieren den direkten Augenkontakt. Das halbe Porträt der Figur Franca Viola erscheint dabei 8-fach gedoppelt auf den Monitoren. Im Zentrum dieser medialen Flut liegt eine Person auf dem Bett und wird von anderen Protagonistinnen und Protagonisten schnell im Kreis gedreht. Vor der geschlossenen Bühne stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn sie den Chor Dove vai Giulietta anstimmen. Auf ihr erscheint ein projizierter Abspann über den Ausgang des Prozesses von Franca Viola. Filippo Melodia wurde im Dezember 1966 zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen der mildernden Berücksichtigung der Traditionen wurde die Haft auf 10 Jahre verkürzt. Er wurde 2 Jahre nach seiner Entlassung in Modena von der Mafia auf offener Straße erschossen. Vierter Block. Erika Renner. Der vierte Block, der sich mit dem Roman über Erika Renner befasst, ist im Stil eines schnellen Live-Videoblogs inszeniert. Projizierten Zeitangaben wie Budapest, 12. März 2013 folgen persönliche Berichte in Großformat. Die Figuren agieren oft auf der Vorbühne, während im Hintergrund der Bühnenraum kreist. Wenn Erika Renner berichtet, gehen weit hinten die Torflügel zur dunklen Hinterbühne auf. Von hier werfen Scheinwerfer grelles Licht auf ein Bett, in dem eine Frau liegt. Man erkennt die unheimlichen Schattenrisse einer hereintretenden Person mit Ritterhelm, die an das Bett tritt. Am Ende ist die Vitrine Podium für eine Tanzeinlage von Matilda Svitala als Erika Renner zu dem Lied »Eine gute Frau verzeiht alles«. Zuvor hatte sie im dunklen Raum auf dem Bett gelegen. Um sie herum haben Leuchtröhren an den Rändern der Monitore geglimmt wie bei einer Totenwache. Auch dieser Block schließt mit einem Abspann. 2018 wurde Christian Bene zu 11 Jahren Haft verurteilt und erhielt ein lebenslanges Berufsverbot. 2024 und 2025 stellten seine Anwälte Anträge auf Strafaussetzung auf Bewährung. Fünfter Block, Markise und Pellicot. Während der Pellicot-Handlungsstrang mit einem Interview des Ehemanns und Täters Dominique Pellicot schließt, sitzt Jörg Pose auf einem Stuhl hinter der Vitrinenscheibe wie in einer Anklagebox. Im Hintergrund erscheint die kommentierende Laufschrift »Menschlichkeit«. Im Anschluss wird der Abspann über den Ausgang des Prozesses projiziert. Am 19. Dezember 2024 wurden alle 50 Mitangeklagten wegen Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt. Der Hauptangeklagte Dominique Pellicot erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren. Das grüne Flügeltor vor geschlossener Bühne repräsentiert das Eingangstor zum Landhaus der Markise. Wenn der Graf die Markise später im Garten aufsucht, ist die Vitrine mit Plastikpflanzen gefüllt und wirkt wie ein Gewächshaus. Die Darstellenden kauern mit angezogenen Beinen dicht voreinander darin. Die intime Situation wird aus der Vogelperspektive mittels Live-Kamera übertragen. Am Ende der Markise-Novelle öffnet sich zum letzten Glockenschlag effektvoll das mächtige Flügeltor hinten in einen rot-lila beleuchteten Raum. Aus der Dunkelheit und durch Bühnennebel tritt Graf F. herein und outet sich als Kindsvater. Epilog. Rezeptionsgeschichte. In der Schlussszene rinnt aus einer oben angebrachten Rinne Kunstblut über die Scheiben der Vitrine, das die Darstellenden mit Scheibenwischern wegzuwischen versuchen. Dieser Vorgang wird durch die Vitrine hindurch gefilmt, sodass die Porträts der Darstellenden durch eine blutverschmierte Scheibe zu sehen sind. Das war die Einführung zu »Die Markise von O. und« am Deutschen Theater Berlin. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Bildungsinitiative realisiert. Text und Redaktion: Tilmar Meyer und Imke Baumann, Katrin Wirmer. Tontechnik: Ruben Ferdinand, Deutsches Theater.